Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Veranstaltung zuvor ging leider etwas länger.
Ja, dann fangen wir mal an. Ich begrüße Sie herzlich hier zur Vorstellung des Buches Angelika Schrobsdorf, Leben ohne Heimat. Eine Biografie der bekannten und erfolgreichen Schriftstellerin Angelika Schrobsdorf, die viele von Ihnen vielleicht kennen durch ihre Bücher, die ja zum Teil sehr erfolgreich waren, wie Grand Hotel Bulgaria oder Die Herren oder natürlich ihr letzter sehr bekannter Erfolg Du bist nicht so wie andere Mütter, der ja auch verfilmt worden ist. Mein Name ist Robert Zagolla, ich vertrete hier den Bebra Verlag, in dessen Namen ich Sie auch herzlich begrüßen darf und möchte Ihnen die Herausgeberin und Autorin des Bandes vorstellen, Renga Rodewil.
Hallo, guten Tag.
Genau. Frau Rodewil ist Autorin, aber auch Bildhauerin und Fotografin, die seit 1978 in Berlin lebt und arbeitet und auch schon eine ganze Reihe von Büchern herausgegeben hat, unter anderem zur Bildhauerin Irene Hunzinger oder auch zum DDR-Frauengefängnis Hohenegg und jetzt eben ein Buch über Angelika Schrobsdorf. Und das wäre vielleicht die erste Frage, die wir hier klären sollten. Warum eigentlich oder wie kam es zu dem Buch?
Das ist eine etwas längere Geschichte. Frau Schrobsdorf kenne ich seit 2006. Als sie von Jerusalem nach Berlin zurückgekehrt ist, aus politischen Gründen, wie man weiß, aber sie ist hauptsächlich auch zurückgekommen, um zu sterben, in der deutschen Sprache zu sterben. Und da ich ihre Bücher auch schon vorher kannte, bevor sie, also die waren ja nun wirklich Bestseller-Romane, suchte ich sie 2006 auf in ihrem neuen Domizil in Berlin-Schmargendorf. Und ja, das war die erste Begegnung, das war 2006. Und ja, das ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit gewesen. Also als ich ihr das erste Mal begegnet bin, saß sie an ihrem 3 Meter langen großen Eichentisch rauchend. Sie hatte den Whisky auf ihrem Tisch, ihre Schreibmaschine. Ja, und dann sprach sie mit einer durchdringenden Stimme. Aber mein Anliegen war an sie, ich bin ja auch bildende Künstlerin, mit ihr eine Ausstellung zu machen im Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin. Und ja, das hat mich ihr natürlich erklärt. Und sie war natürlich auch sehr angetan, aber sie konnte mit der ganzen Sache erstmal überhaupt nicht anfangen. Es sollte eine Kofferinstallation werden mit alten Koffern aus ihrem Leben, also eine narrative Ausstellung. Und das hat ihr zwar gefallen, aber sie konnte mit der ganzen Idee erstmal nichts anfangen. Nun gut, also wir haben uns dann verabschiedet und habe dann gesagt, ich melde mich wieder bei ihr. Das Problem war dann im Haus der Wannsee-Konferenz, die Historiker bekamen Sicherheitsbedenken, eine große Installation im Foyer aufzubauen. Und aus der Sache wurde leider, es wurde nichts aus der Sache. Und man hat gedacht, naja gut, also ja Schropsdorf, so das stellt sich natürlich nicht aus meinen Fingern. Es dauerte eine ganze Weile. Ich denke, naja, dann fiel auch Fotografin. Dann mache ich ein Buch über Angelika Schropsdorf. Und es dauerte dann doch einige Jährchen, aber immer war sie präsent in meinem Kopf und ich wollte sie auch eigentlich nicht, hab sie nicht vergessen. Ja, dann ist es, kam es so zustande, dass ich dann plötzlich, dieses Jahr, sie ist krank, sehr krank geworden, also mehr wusste ich auch nicht, was mit ihr passiert war. Aber nichtsdestotrotz konnte ich sie nochmal damals aufsuchen in ihrer Wohnung. Wir hatten dann Kontakt über einen Verlag und so weiter. Und habe mit ihr das Projekt erörtert, Buchprojekt. Nun war sie natürlich auch sehr krank. Also das, aber nichtsdestotrotz hat sie dem zugestimmt. Naja gut, dann bin ich also auf ihren Spuren bis nach Bulgarien gefahren, bis nach Sofia, nach Bukovo, wo sie damals im Exil gelebt hat, bei der armen Bauernfamilie. Da habe ich noch meine Fotorecherchen gemacht, bin dann also in Pilz in dem Landhaus gewesen, in Berlin, wo die Eltern gewohnt haben, im Johannaplatz oder im Hubertusallee. Ja, und so hat sich das irgendwo dann entwickelt und dann durch den Sohn Peter Schropsdorf, den ich dann auch kennengelernt habe, der hat mich also auch sehr unterstützt mit dem aus neben seiner Mutter noch mit Recherchen und mit Daten und so weiter. Also das ist, es hat sich dann so entwickelt, dass es nun endlich dieses Buch gibt. Das hat also ungefähr 5 Jahre gedauert, das ganze Prozedere. Nicht? Das ist also ein sehr langer Prozess gewesen, bis das jetzt vom Bebra Verlag gedruckt wurde, bis das heute hier vorgestellt wird. Also es waren viele Höhen und Tiefen, das kann man sagen, bis das realisiert wurde jetzt hier. Nicht? Und ich bin auch sehr glücklich, sie ist ja im letzten Jahr verstorben, bis in Berlin, Weißen See, auf dem Friedhof beerdigt. Und was ich sehr bedauere, dass sie das nicht mehr erlebt hat, weil sie immer wieder was nach ihrem Buch gefragt hat. Was macht mein Buch? Ja. Bedauere ich wirklich sehr. Eva Strittmatter, da habe ich auch im Buchhaus gemacht, ihr zusammen 2010. Die ist dann ja auch kurz darauf verstorben, aber die hat das noch erlebt. Mhm. Also das hat sie noch in Händen halten können, sagen, das ist mein Buch. Angelika Schropsdorf bedauerlicherweise nicht mehr. Mhm. Aber ich werde das so machen, ich werde das Buch in einen Acrylkasten einschweißen und ich werde ihr das auf ihre Grabstelle im Friedhof Weißensee, ich habe es ihr versprochen, also dass es ein Buch über sie geben wird. Ne? So, das ist also der Umriss zu dem Buch hier. Mhm.
Genau. Ja. Das erklärt auch, also ein Vorteil des Buches ist auch, dass sie ja das Familienarchiv, auf das Familienarchiv zurückgreifen konnten. Das heißt, der Band erhält sehr viele historische Fotografien aus allen Phasen des Lebens und er enthält auch sehr viele persönliche Briefe, aus denen wir gleich noch ein bisschen vorlesen werden oder aus denen Frau Rodewil vorlesen wird. Vielleicht vorher zur Einordnung würden wir noch ein bisschen das Leben kurz skizzieren. Wer Bücher von Frau Schropsdorf gelesen hat, der kennt eigentlich schon Teile des Lebens, weil ihre Bücher immer auch autobiografisch geprägt waren. Also es waren keine autobiografischen Romane, aber alles, was sie beschrieben hat, stammte halt aus ihren Erfahrungen. Und sie hat ja eine ganze Menge Erfahrungen gemacht, nicht nur schöne, und das sollten wir vielleicht noch einmal kurz hier skizzieren. Es fing ja eigentlich damit an, dass sie so ein bisschen aus der Welt geworfen wurde, dadurch, dass sie als Tochter einer jüdischen Mutter ins Exil gehen musste nach Bulgarien. Ne?
Ja, 1939 musste sie Berlin verlassen mit ihrer Mutter und mit ihrer Halbschwester Bettina. Mhm. Und sie ist ja 1927 geboren in Freiburg im Breisgau und zwar auf der Rückfahrt, wo die Wehen setzten über ihrer Mutter ein und sie ist dann also ist sie da geboren als Christkind am 14. Dezember mit dem Namen Angelika. Den hat sie bis ins Hochalter gehasst. Also die wollte, also den Namen fand sie ganz schrecklich. Nun denn, sie ist im Weihnachten geboren am Heiligen Abend und und dann ist sie als einer glücklichen Kindheit eigentlich aufgewachsen, in einem wohlbehüteten Haus. Es war wohlhabend, es war voller Liebe. Und sie ist mit 12 Jahren eben halt durch den Nationalsozialismus und das Judentum ihrer Mutter ist sie herausgerissen worden aus ihrer behüteten Kindheit und in ein Land verfrachtet worden, was unvorstellbar eigentlich gewesen zu dem Zeitpunkt. Es hat sie auch nicht verkraftet. Also sie hat das ja, also sie war ja auch sehr exzentrisch und sie war auch sehr anstrengend in vielen Dingen. Aber bei so einer Biografie auch. Ich meine, wenn ein junger Mensch alles verliert und ihre ganze Heimat, und das ist natürlich auch alles, die Biografie von ihr ist schon sehr traurig. Ich habe oft auch sehr geweint bei ihren Aufzeichnungen, die letzten, die sie in Berlin gemacht hat, wo ihre Einsamkeit durchkommt. Und wie einsam sie eigentlich, als sie Israel verlassen hat, wie einsam sie eigentlich in Berlin dann gewesen ist. Nicht? Also das Klima, sie hat an der Wüste 20 Jahre gelebt und dann kam das Klima in Berlin mit Winter und Kälte und Feuchtigkeit und Dunkelheit. Das hat sie eigentlich ganz schwer verkraftet. Nicht? Und das schreibt sie auch in ihren persönlichen Aufzeichnungen. Darum ist es sehr traurig, aber ich werde nicht nur traurige Sachen vorlesen, ich werde auch ein paar sehr witzige Sachen vorlesen, weil sie hatte auch eine Ironie, die also zauberhaft teilweise war. Und man kann teilweise sich ausschütteln, was sie zu Papier gebracht hat. Also ganz zauberhafte. Sie hat eine unglaubliche Fantasie gehabt, nicht? Also eine Wortwahl gehabt, das ist wirklich manchmal faszinierend gewesen. Eine Riesenbegabung. Eine schriftstellerische Begabung. Sie war ja eigentlich Autodidaktin, wenn man das sich genau betrachtet. Und der Mario Simmel hat das anscheinend erkannt bei ihr. Und der hat sie auch dann ja gefördert. Und dann kam ja der erste Roman Die Herren raus. Das war der Skandalroman damals, der ja verboten war, damals in Bayern sogar. Durfte der gar nicht veröffentlicht werden. Und da wurde sie ja dadurch bekannt, nicht, dass sie also, dann ging das ja dann Schlag auf Schlag. Also sie war dann auch sehr fleißig. Und hat, ja, das war ein Ventil, was sich wohl bei ihr geöffnet hat, dass sie schriftstellerisch plötzlich bei Tag und Nacht hat sie geschrieben und hat wunderbare Bücher geschrieben, nicht? Also das war ihr Ausgleich zu dem allen, was sie vielleicht auch verloren hat. Ihre ganze Seele hat sie in ihre schriftstellerischen Arbeiten eigentlich einfließen lassen, nicht? Und das ist das Interessante an ihrer ganzen Persönlichkeit auch, nicht? Also eine tolle Frau. Vielleicht haben Sie sie mal live bei einer Lesung erleben können. Sie hat eine riesen Fangemeinde. Also doch, und überwiegend sind es auch weibliche Fans, also die alle ihre Bücher im Schrank haben. Also die haben, ich kenne Leute, die sagen, ach, Hopsdorf, ja, alles kenne ich und so, habe ich alles gelesen. Sie ist schon eine tolle Frau gewesen, ja.
Ja. Was ich sehr spannend fand, ist, wenn man halt die Biografie liest und dann lässt sich eigentlich zu jeder Phase, also das Buch vollzieht ja den ganzen Lebensweg nach, also vom Exil in Bulgarien, dann nachher die Rückkehr nach Deutschland, dann ihre Zeit in Israel, beziehungsweise dann auch das Pendeln zu Paris, wo sie ja mit dem Regisseur Claude Lanzmann eine Beziehung hatte, die später in der Ehe endete, und dann bis zu ihrer Rückkehr nach Deutschland. Und immer gibt es eigentlich Zitate aus Romanen, die eigentlich eins zu eins passen zu ihren Lebensphasen. Das ist eigentlich das Schöne. Und jetzt haben wir ja so viel geredet und Ihnen auch den Mund vielleicht ein bisschen wässrig gemacht. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an, ein paar von den Briefen uns anzuhören, die ja in den, also bisher noch nicht veröffentlicht sind. Und insofern auch hier eine kleine Novität auf der Buchmesse darstellen.
Okay. Also ich fange jetzt mal an mit einem Brief, München, 15. März 1954. Sie schreibt an ihre Halbschwester Bettina. Liebe Alte, warum um Gottes Willen schreibst du mir nicht? Bist du mal wieder ein faules Stück? Oder was ist los? Oder was?
Nee, das war schon. Warte. Das war extra so, dass es ein bisschen. Genau. Und weiter geht's.
Oder was ist los? Ich habe dich so oft gebeten, keine langen Pausen entstehen zu lassen, weil ich mich sonst ängstige. Du scheinst mir nicht zu glauben. Es brauchen ja keine endlosen Briefe zu sein. Ein paar Zeilen, wie es dir geht und was du treibst, ist genug. Merk dir das endlich einmal. Seit Weihnachten habe ich nichts mehr von dir gehört und es scheint dich auch gar nicht zu interessieren, was ich so alles tue oder nicht tue. Es hat sich seither vieles geändert. Einiges werde ich dir jetzt mitteilen. Halt dich schön fest oder setz dich hin, denn ich glaube, dass dich jetzt die folgende Neuigkeit doch leicht überraschen wird. Du wirst nun schließlich doch noch Tante. Das bin ich dir auch schuldig. Mit anderen Worten, ich erwarte ein Kind. Seltsamer Gedanke, nicht wahr? Ich bin nach Rechnung der Ärzte und meiner zweifelhaften eigenen Rechnung bereits Ende des vierten Monats. Kurz nach Weihnachten ließ ich einen Test machen und da stellte es sich schon heraus. Heute habe ich bereits ein angerundetes Bäuchlein und einen erstaunlichen Brustumfang. Sonst bin ich bleich, aber gefasst. Ich freue mich wahnsinnig auf das Kind und zittere, dass es irgendwas schiefgehen könnte. Aber diese Angst hat wohl jede Frau. Der Arzt, der mich vor einem Monat untersuchte, meinte jedenfalls, ich war ja in dieser Richtung nie ganz auf der Höhe. Alles in allem habe ich eigentlich sehr wenig unter der Schwangerschaft zu leiden. Bis jetzt war mir noch nicht ein einziges Mal übel. Hoffentlich bleibt es so. Das Einzige, was mir etwas Schwierigkeiten macht, ist eine ununterbrochene, oft bleiernde Müdigkeit und Schwäche. Aber das liegt jetzt wohl auch ein wenig an dem Frühlingswetter. Ende März möchte ich auf 2 Monate nach Italien fahren. Ich habe eine unheimliche Sehnsucht nach Meer, Sonne, blauem Himmel und sehr viel Ruhe. Ich werde in ein kleines Fischerdorf gehen, welches Positano heißt und besonders schön sein soll. Leider muss ich alleine hinfahren, da der Hase Geld verdienen muss und darum in München bleiben muss. Der arme Hase. Das kommt davon. Abgesehen davon freut er sich genauso auf das Kind wie ich. Wir sprechen nur von unserem Sohn und das fordert immer das Gegenteil heraus. Wahrscheinlich wird es ein Mädchen. Ich möchte lieber einen Jungen. Weißt du einen jüdischen Jungennamen? Ich habe keine Ahnung. Wenn bloß Mutti noch leben würde. Du wirst dir ja denken können, wie besonders man sich in dieser Zeit nach ihr sehnt und wie sehr man den allen vermisst. Wie würde sie sich außerdem freuen? Auch Papa. Es ist kein Mensch mehr da. Es ist oft furchtbar schwer für mich. Ich brauche jetzt so sehr einen festen Halt, jemand, mit dem ich alles besprechen könnte. Ich habe oft schreckliche Depressionen und Angstzustände, was in diesem Zustand nichts Besonderes ist, wo man aber jemanden bräuchte, an dem man sich klammern kann. Natürlich habe ich den Hasen. Aber er ist nun mal eben ein männliches Wesen. Noch dazu ein recht junges männliches Wesen. Und ich möchte ihn auch nicht immer mit meinen Sorgen und Nöten belasten. Er gibt sich die größte Mühe und mehr kann ich nicht verlangen. Es wäre so schön, Bettina, wenn du jetzt hier wärst. Jetzt höre ich auf zu klagen und gehe schleunigst ins Bett. Es ist schon 11 Uhr und ich bin todmüde. Reg mich nicht auf und schreib mir sofort, umarme alle von mir. Viele Küsse, Angelika. Das war der Brief an ihre Halbschwester Angelika, 1954, als sie schwanger wurde. Das ist auch alles noch nicht veröffentlicht worden, das kennt man nicht. Also sie hatte einen großen Witz und auch mit viel Ironie. So, jetzt werde ich einen weiteren Brief vorlesen. Das ist, da war sie in Israel, das ist von 1965 am 13. Juni. Aus dem Hot-Hotel Herzliche und Sie. Liebste Bettina, ich höre nichts von dir und bin beunruhigt. Hast du meine Karte aus Israel nicht bekommen? Ich bat dich, mir Nachricht an Paulas Adresse zu geben. Sicherheitshalber schreibe ich sie dir noch einmal auf. PK Ibn Shaprut, 19, Jerusalem. Bitte schreibe mir umgehend dorthin per Eilboten, da ich ja nun wissen muss, wann du loszufahren gedenkst und ob so überhaupt noch alles beim Alten geblieben ist. Ich habe vor, Israel etwa am 5., 6. Juli zu verlassen. 4 Stunden später bin ich dann in München und kann dich und Evi jederzeit empfangen. Alles das ist kein Problem. Nur von dir muss ich jetzt wissen, was los ist, also bitte, bitte gib mir sofort Antwort. Es geht mir, wie immer in diesem Lande, ausgezeichnet. Mitunter haben wir bis zu 40 Grad Hitze, aber das ist mir weitaus lieber als 1 Grad Kälte. Das Meer ist himmlisch, Jerusalem schön und ernst und meine Freunde haben mich mit offenen Armen und Herzen aufgenommen. Ich gehöre jetzt wirklich schon zu ihnen und höchstwahrscheinlich gehöre ich überhaupt hierher. Aber darüber werden wir noch lange und ausführlich sprechen. Schreib mir umgehend, sei umarmt, deine Angelika. Also da war sie 1965 in Israel. Jetzt habe ich ein Brief. Was war das? Sehr zauberhaft. Das ist am an ihrem Geburtstag. 1900. Ja. München, 19. Oktober 1965. Nein, das ist nicht der Brief. Ich suche den Brief im Moment. Ich suche den Brief.
Ist das nicht 24. Dezember?
Das ist er hier. 24. Dezember 1965, also an ihrem Geburtstag. Heiligabend hat sie ja Geburtstag. Sie nannte sich Angelika, was sie ja hasste. Allerliebste Bettina, dein sehr bezauberndes Geburtstagsbrief kam pünktlich wie die Glockenuhr. Nicht, wie es meine zu tun pflegen, 1 bis 2 Monate zu spät. Ich habe ihn im Familienkreis laut vorgelesen und danach haben wir stumme, traurige Blicke ausgetauscht. Was würde ich darum geben, wenn du jetzt hier wärst? Dann würde es wirklich ein großes Fest werden mit viel Gelächter, Rührung, Aufregung und Alkohol. Peter und Ebbinghaus zogen gestern Mittag mit einem Wust an Tüten und Taschen bei mir ein. Seither stolpere ich unentwegt über irgendwelche Unmöglichkeiten. Der gestrige Nachmittag und Abend verlief dann so, dass die drei Herren, Pedro war auch noch mitgekommen, feierten und ich Ordnung machte, Betten bezog, den Baum schmückte und das Abendessen zubereitete. Ich hatte gehofft, die Kinder würden mir dabei helfen. Aber nachdem sie ein paar Kugeln zertrümmerten und die Süßigkeiten aufgefressen hatten, setzten die sich vors Fernsehen und waren nicht mehr zu sprechen. Ja, stell dir vor, ich habe jetzt einen dieser dämlichen Apparate. Plötzlich glaubte man mir, einen schenken zu müssen. Peter ist natürlich außer sich vor Freude. Ich dagegen schalte ihn kaum an. Schade, dass du ihn noch nicht zu eurer Zeit hatte, denn euch hätte ich sehr viel Spaß gemacht. Jetzt ist es 5:20 und die Bescherung naht. Der Hase krabbelt auf allen Vieren durchs Zimmer. Das tut er etwa seit 24 Stunden. Er baut die Eisenbahn auf und das scheint ungeheuer kompliziert zu sein. Gestern Abend um 11 Uhr begann er damit, hörte um 3 Uhr nachts auf und fing um 9 Uhr früh wieder an. Ich schlief in eurem Zimmer und da werde ich auch weiterhin schlafen, denn das große Zimmer ist ein Chaos aus Schienen, Tannennadeln und weißen Flieder geworden. Ich habe von 3 verschiedenen Herren weißen Flieder bekommen. Den mag ich nun überhaupt nicht. Der Weihnachtsbaum geht bis zur Decke und ist so buschig, dass man sich wie im Wald vorkommt. Und die Eisenbahn nimmt ein Dreiviertel des Zimmers ein, sodass man nicht mehr schreiten, sondern höchstens hüpfen kann. Choro könnten wir jetzt nicht mehr tanzen. Es ist ein Jammer. Peterchen, der seit dem Aufstehen Hummel im Hintern hat und kaum zu bändigen ist, wurde bei Pedro abgeladen. Dadurch habe ich wenigstens das Abendessen zubereiten können. Es gibt den berühmten Hummer-Cocktails. Zu deiner Information, russischer Hummer aus Büchsen und einer von mir erfundenen Soße aus saurer Sahne und Ketchup. Es schmeckt wirklich ganz ausgezeichnet. Danach Pute mit Äpfeln gefüllt und Speck umwickelt. Dazu Rosenkugelkartoffeln, dann Obstsalat für Hase und mich mit einem Likör angemacht. Für Peter mit Vanilleeis. Zu trinken gibt es Champagner und Rotwein. Wenn du wiederkommst, kriegst du dasselbe Festmenü. Hast du übrigens ab- oder zugenommen? Es riefen viele Herren an, um mir zu gratulieren. Unter anderem Jean Launay, der mir seit einiger Zeit Gram ist. Grund, mein Verlobter. Heute nahm er doch die Gelegenheit wahr und erging sich in den üblichen Späßchen und Frechheiten. Aus der Entfernung ist er wirklich sehr amüsant, aber aus der Nähe kann ich ihn nicht mehr ertragen. Mein guter Simmel rief natürlich auch an und stotterte so einfach für sich hin, dass ich ihn kaum verstehen konnte. Das Weihnachtsfest ist einfach zu viel für ihn. Ich muss jetzt aufhören und Peterchens Geschenktisch aufbauen. Er kriegt außer der unerhörten Eisenbahnanlage noch viele Dinge zum Anziehen. Bücher, ein Auto, eine kleine Feuerwehr, aber ganz klein, zum Anziehen und einen Transistor. Die Aufregung wird enorm sein. Gratuliert hat er mir heute Morgen nicht. Und als der Hase ihn daraufhin fragte, warum er es nicht getan hätte, erklärte er wirklich, das tue ich immer am Abend, denn am Morgen hat die Mami es noch nicht so gern. Außerdem, glaube ich, will sie gar nichts davon wissen. Recht hat der Junge, er scheint mich wirklich recht gut zu kennen. Sag Efi meinen herzlichen Dank für ihr Briefchen. Sie schreibt immer so viel Wärme und Gefühl. Das macht mir sehr große Freude. Grüß Mitsu und deinen Eintänzersohn. Ich habe sehr gelacht über die Geschichten und schick ihn mir bald, wenn er so schön ist, ich umarme dich von ganzem Herzen, deine Angelika. Ja. Also Mitsu ist ja der Mann von Bettina, Bettina Stanisheva, und der Hase ist eben Karl-Hermann Ebbinghaus, das ist der Vater von ihrem Sohn Peter.
Genau, und einer von ihren drei Ehemännern. Hm? Ja.
Mit dem war sie nicht verheiratet.
Ach, mit dem war sie nicht verheiratet.
Mit dem war sie noch nicht verheiratet. Also Karl Halban Ebbinghaus, mit dem war sie nicht verheiratet. Und, aber da ist der gemeinsame Sohn von ihr. Und Bettina ist ja die Halbschwester. Else brachte ja zwei Kinder schon mit in die Ehe. Und sie ist ja die jüngste Tochter dann gewesen. Und das ist also, wie gesagt, sie hat immer Kosenamen für verschiedene Männer auch immer erfunden. Das, also der Hase, dann ist es dann der Seehund, dann ist es, der Zwerghahn, das ist also auch der Hase. Also sie bezeichnet ihre Männer mit kuriosesten Namen immer. Und das ist auch sehr zauberhaft eigentlich, ist ja. Ja, jetzt sehe ich noch, ich habe noch Zeit.
Na, ich weiß nicht, ob wir noch einen Brief schaffen. Das sind nur noch drei Minuten.
Ich rede noch ein bisschen, ne?
Ja, genau.
Ich kann vielleicht noch zwei Minuten.
Oder haben Sie noch was ganz Kurzes?
Ja, also das ist hier, das ist nochmal jetzt ein, das ist von Ihren Aufzeichnungen in Berlin, wo Sie also in Ihrer Wohnung Zwiegespräche mit Ihren Eltern, also auch hält es ihre, das ist jetzt ein bisschen traurig. Also sie schreibt, ach Mutti, seit ich wieder in Berlin lebe, ist sie mir greifbar nahe. Fast jeder Straßenname ruft sie mir ins Gedächtnis. Bleibtreustraße, Fasanenstraße, Bismarckstraße. Die Straßennamen sind das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist. Ich muss sie von meiner Mutter oftmals gehört haben. Sie sind alle im Westen Berlins. Vom Osten hatte ich nie etwas gehört. War selbstverständlich auch nie dort gewesen. Kein Mensch, den ich in meiner Kindheit gekannt habe, hatte ihn jemals erwähnt. Warum? Ich weiß es nicht genau. Der Osten musste etwas Anrüchiges gewesen sein, vielleicht wegen der frommen, armen, ungeliebten Juden, die sich da hereingetummelt hatten und deren Anblick mir meine Mutter, eine gläubige, reich gebildete und vor allem total assimilierte Frau, ersparen wollte. Oder wollte sie sich meine unangenehmen Fragen ersparen? Was sind denn das für Leute, Mutti? Warum tragen sie so komische Sachen und Bärte und sehen so schmuddelig aus? Angeli, woher soll ich wissen, was das für Leute sind? Also hör auf. Ich kannte die Villen im Grunewald und am Wannsee. Ich kannte die Avus, den Zoo, den Kurfürstendamm, das Roseneck. Ich kannte das groteske Schlösschen meiner Großeltern väterlicherseits. Die altmodische, behagliche, gemütliche Parterrewohnung meiner Großeltern mütterlicherseits. Unser Landhaus Peetz. Es war eine kleine, wunderbare Welt gewesen, eine Kindheit fernab des wirklichen Geschehens.
Ja, das war wirklich ein sehr schönes Schlusswort dann eigentlich. Das Buch, Sie können gerne vorne am Büchertisch noch drin blättern, sich auch mal die Fotos anschauen, die da drin sind. Und Frau Rodewil ist natürlich auch gern bereit zu signieren, wenn Sie das wünschen. Und ja, wir wünschen Ihnen noch eine schöne Messe. Und einen guten Tag. Danke, dass Sie hier waren.
Dankeschön.
Jetzt bin ich da rum, so eine halbe Stunde. Ja, ich habe hier mal getauscht, weil irgendwie fiel das immer runter. Ich wollte das ein bisschen runterstellen für Frau Rodewil.
Sich auch nie hinsetzen, vielleicht dann bist du vorne. Ich sitze hier oder sitze in der Mitte? In der Mitte. Ja, guten Tag. Schön, dass Sie zur Gänsehautlesung kommen. Das passt gleich, ne? Vor Schreck. Also das darf ich besser nicht anfassen. Verstehen Sie mich ja, ne? dass Sie zur Gänsehautlesung kommen. Wir stellen Ihnen aus unserer Thriller-Reihe zwei Autorinnen vor, wobei Gänsehaut ja ein weiter Begriff ist. Und die beiden Autorinnen haben sich aus ihren Büchern, das sind Romane, etwas ausgesucht, was mit Gänsehaut zu tun hat. Also Sie kriegen dann vielleicht Gänsehaut beim Vorlesen. Ich kann Ihnen ganz kurz den Roman der ersten Autorin vorstellen. Das ist von Little Vier, Meersand. Man versteht nicht, was das Wort Meersand bedeutet.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.